Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, selbstverständlich, aber auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 23. Mai 2025. Man liest ja ab und zu auch Bücher, und zwar Bücher, die überhaupt nicht aktuell sind. Und etwas, was mich im Moment begeistert, und ich möchte das einfach mit Ihnen teilen und vorwegnehmen, das sind die Studien des deutschen Althistorikers Eduard Meyer mit EY. Der hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin gelehrt und er hat nicht weit von meinem früheren Berliner Wohnsitz gelebt, und zwar in der Mommsenstraße 7. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hat in dieser Mommsenstraße 7 auch eine bedeutende deutsche Literaturagentin gewohnt. Dies allerdings ohne Gewähr, und ich plaudere da auch nichts Vertrauliches aus, denn ihre Wohnung, möglicherweise die, in der Professor Meyer einst weilte und studierte, diese Wohnung war offen für viele, viele Gäste, und auch ich hatte damals die Ehre, da gelegentlich eingeladen zu werden mit den Auguren und Honoratioren des deutschen Literaturbetriebs, darunter nicht zuletzt auch Marcel Reich-Ranicki, mit dem wir uns natürlich intensiv unterhalten haben. Ich gewissermaßen als schweizerischer Zaungast hier anbetend geradezu diesen Überkritiker, diesen deutschen Großkritiker. Und Eduard Meyer hat sich intensiv beschäftigt mit der Geschichte des Altertums, mit der Geschichte des Griechentums, der Entstehung auch der christlichen Welt. Rom, natürlich der Untergang der Römischen Republik, die Heraufkunft des Prinzipats, da der Königsherrschaft, könnte man sagen. Und das Buch, das ich im Moment von ihm lese, und man kann es fast nicht weglegen, das ist trägt den Titel Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, innere Geschichte Roms von 66 bis 44 vor Christus. Und man staunt einfach über diese unglaubliche Gelehrsamkeit und auch die erzählerische Kraft dieses Historikers, der intimst vertraut gewesen sein muss mit den politischen Verwicklungen und Verwirrungen der Römischen Republik. Und das liest sich fast wie eine Parlamentsberichterstattung aus dem Reichstag zu dem bundestäglichen Geschehen der deutschen Parteien. So detailliert und intimst genau werden da die Konflikte, die Parteiungen und auch Allianzen auseinander differenziert. Also wirklich ganz toll. Und man sieht einfach, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Schon damals wurde gelogen und intrigiert, die Propaganda, die Fake News. Und man konnte nie zu keiner Zeit irgendetwas glauben, was da die Regierenden von sich gegeben haben. Die Methoden mögen da etwas subtiler geworden sein. Heute wirst du nicht mehr in die Arena geworfen und den Raubtieren zum Fraßpreis gegeben. Man hat da etwas andere Methoden der sozialen Ausschaltung und Stigmatisierung gefunden, sozusagen andere Zeiten, andere Sitten. Aber die Grundstrukturen, die sind schon verblüffend ähnlich. Mich allerdings beeindruckt vor allem auch die unglaubliche auch Darstellungsvirtuosität dieses Historikers. Da sieht man, ja, da hätte man gerne studiert in dieser Zeit, auch Geschichte, dieser Realismus, auch die die Nüchternheit, mit dem das ohne jegliches moralisierendes Pathos festgehalten wird. Ganz groß, Eduard Meyer, also ich kann Ihnen das nur empfehlen, das ist ein vergessener Gigant der deutschen Geschichtsschreibung. Ebenfalls gigantisch finde ich die neue Ausgabe der Weltwoche. Sie sollte jetzt an Ihren Kiosken sein, auch in der Bundesrepublik. Wir haben da ja eine steigende Auflage und können immer mehr Verkaufsstellen beliefern. Das freut mich natürlich ganz außerordentlich. Und die Weltwoche, wenn Sie mir diesen Hinweis erlauben, ist wirklich eine Zeitung, die es so nicht noch einmal gibt in Deutschland. Meinungsvielfalt vor Meinungseinfalt, immer wieder Gegensteuer geben, die landläufigen Dogmen sind zu hinterfragen und auch so gute alte Grundsätze wie etwa Audiatur et altera pars, also der Beschuldigte möge auch seine Sicht einmal darlegen, die nehmen wir sehr ernst. Wir misstrauen diesen Gerichtshöfen der Moral, die keine Prozessordnung kennen, und vor allem misstrauen wir diesem Herdentrieb. Nicht, weil wir der Meinung sind, dass wir immer Recht haben, wobei man staunt eigentlich, wie oft man richtig liegt, wenn man einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem schreibt, was da die Mainstream-Medien bringen. Aber dahinter steckt das Bemühen um eine Vielfalt unterschiedlicher Standpunkte. Und in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns intensiv, ich habe es gestern schon gesagt, mit der Türkei. Das ist ein hochfaszinierendes Land, das auch viel zu einseitig besprochen wird. Wir haben ein Interview mit dem französischen Historiker Emmanuel Todd, der fällige Einschätzungen, realistische Darlegungen des Ukraine-Kriegs bringt und sozusagen der europäischen Politik, dem Mainstream, da etwas die Fratze der Verblendung oder die sozusagen die Larve da vom Gesicht nimmt und sagt, hey Freunde, Narren, wacht endlich mal auf. Er hat etwas diesen kämpferischen Ansatz, aber sehr, sehr gut begründet. Und etwas, was er sagt, das finde ich ganz interessant. Er erwähnt hier nämlich, dass er gerade kürzlich in Moskau, in Russland gewesen sei und als er dann von Moskau nach Paris zurückgefahren sei, da hätte er das Gefühl gehabt, dass er die Normalität verlassen und den Wahnsinn dann plötzlich wieder in den neu eingestiegen sei. Und früher sei es immer umgekehrt gewesen, wenn er im Ostblock zugange war, in der alten Sowjetunion, und dann wieder zurückkam nach Frankreich, dann habe er das Gefühl gehabt, jetzt sei er wieder in der Normalität, jetzt sei er nicht mehr sicher. Er glaube, das Leben in Russland sei in vielerlei Hinsicht normaler als das, was da bei uns unter anderem in Paris abgeht. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ja selber auch jetzt im letzten Jahr vor allem mehrmals in Russland gewesen, nicht nur in Moskau, auch in der Ukraine, übrigens als einer der ganz wenigen Journalisten. Und auch ich war beeindruckt, zumindest von dem, was man da mitnimmt an Eindrücken, wie das einfach läuft. Und wir müssen uns einfach mit der Tatsache hier einmal konfrontieren und anfreunden, dass dieses Russland nicht mehr der Trümmerhaufen ist der frühen 90er Jahre, als eben die siegreichen, im Kalten Krieg erfolgreichen Amerikaner sich an den Russen die Schuhe abgeputzt haben und eben geglaubt haben, man könne die Sicherheitsinteressen einfach in den Wind schlagen. Nicht nur der Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern man hat dem auch noch nachgeschoben, diese NATO-Osterweiterung, die eine Dummheit war in der Form, wie sie gemacht wurde. Und das sage nicht ich, das haben bedeutende amerikanische Diplomaten gesagt. Und allmählich, langsam, zumindest in der Schweiz, steigen immer mehr Zeitungen auf diese Beurteilungslinie, könnte man sagen, der Weltwoche ein. Wir haben ja schon vor 3 Jahren in dieser Richtung, argumentiert. Jetzt hat auch die Neue Zürcher Zeitung, man merkt das jetzt auch von Seiten der Chefredaktion, hier doch klar die Tonalität gewechselt. In Deutschland ist es noch ganz anders. Da sind die Medien immer noch auf dem Konfrontationskurs, auf dem Kriegspfad gegen Russland. Vielleicht auch deshalb, weil die Journalisten, und vielleicht ist das auch etwas ein deutsches Empfinden, unbedingt beweisen möchten, dass sie historisch auf der richtigen, auf der guten Seite stehen. Also dieses Gutmenschentum, das eben nicht zu verwechseln ist mit guten Menschen. Ein guter Mensch, das ist jemand, der Gutes tut. Ein Gutmensch ist einfach einer, der moralisch blenden, der moralisch scheinen möchte, der gut scheinen möchte, aber im Grunde geht es ihm nur um sich selbst und er möchte andere moralisch herabsetzen. Tun als ob, ohne Rücksicht auf Verluste. Dieses Gutmenschentum ist leider noch allzu sehr ausgeprägt da, meines Erachtens, im Medienbetrieb. Also die neue Weltwoche kann ich Ihnen mindestens so sehr zur Lektüre empfehlen, wie die Bücher von Eduard Meyer, die einfach großartig sind. Gestern noch ein weiterer Weltwoche-Daily-Livestream. Das war sehr interessant wieder für mich. Viele Zuschauer aus Deutschland, auch Teilnehmer aus der Schweiz. Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten, auch meinen Kollegen Roman Zeller mit seinem Team, unermüdlich rund um die Uhr tätig. Dann aber auch Christian Angst, der eine bruchlose Direktübertragung aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde möglich machte. Ja, und die Fragen drehten sich natürlich um die heißen Themen der Gegenwart die Schweiz und der EU-Beitritt, dieses EU-Unterwerfungsabkommen, weiß nicht, wie weit Sie das in Deutschland verfolgt haben, das ist ein großes Thema, beschäftigt übrigens auch viele Deutsche, die in der Schweiz leben und sagen, auf keinen Fall dürfe sich die Schweiz da der EU unterwerfen. Der Krieg in der Ukraine spielte eine Rolle bei den Zuschauern, bei den auch Diskussionsteilnehmern. Und ein Schweizer, ich glaube aus Zürich, der hat sehr ungeschminkt mich kritisiert. Herr Köppel, warum huldigen Sie Putin? Warum hofieren Sie ihn und so weiter? Ihre Positionen völlig widersprüchlich. Auf der einen Seite verteidigen Sie die Demokratie, auf der anderen Seite jubeln Sie da den autokratischen Regierungen zu. Und da habe ich natürlich auch versucht, dieses Missverständnis aus meiner Sicht hier zu entkräften und zu diskutieren. Aber das Tolle ist eben, dass bei uns alle diese Stimmen vorkommen und dass eben nicht einfach nur eine Marschrichtung vorgegeben wird. Und das ist ja für die Weltwoche, ich schreibe auch darüber in der neuen Ausgabe, ein ganz wichtiges Anliegen. Es lebe der Widerspruch. Demokratie ist Widerspruch, meine Damen und Herren. Und nicht, dass alle immer in der gleichen Marschrichtung einhertrotten und wehe, jemand schert da aus der Marschkolonne. Dieser Konformismus, der ist Gift und aus diesem Konformismus kommen auch schlechte politische Entscheidungen. Und das ist genau das Problem, das man heute in Deutschland hat. Letzter Punkt in diesem Weltwoche Daily Livestream. Ich habe natürlich immer versucht, auch etwas Ermunterung zu bringen. Es gibt ja viele Verzweifelte, habe ich richtig den Eindruck, in Deutschland, die sagen, ja, ich muss doch auswandern, das hat doch keine Zukunft, das kommt nicht gut und ja, wie kann man das anstellen? Und Herr Köppel, haben Sie da noch Hoffnung für Deutschland? Also ich bin ja nicht in der Position, hier sozusagen als Hoffnungsspender zu fungieren, aber ich muss Ihnen sagen, bei aller Kritik, die auch ich gelegentlich äußere, oder beim Unverständnis, bei allem sich wundern, was man da zum Ausdruck bringt, bin ich natürlich zuversichtlich. Und nicht einfach im Sinne des Wunschdenkens. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland, wie viele andere Länder auch, die Schweiz auch, wenn auch weniger ausgeprägt, die sind natürlich im Zustand einer fortschreitenden Wohlstandsverwahrlosung. Und nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Dann nimmt man die Politik nicht mehr ernst, man löst die Probleme nicht mehr, man glaubt, sie einfach mit Geld zuschütten zu können. Und irgendwann sind die Missstände so groß, dass sie sich eben nicht mehr zuschütten lassen. Und an diesem Punkt sind sie in Deutschland. Das ist im Grunde eine ganz einfache Situation, hat es immer wieder gegeben in der Geschichte, dass eben die Regierenden, die Interessen, die Lebenswirklichkeit der Bürger, zu vieler Bürger, einfach mit Füßen getreten haben. Man hat die eigenen Interessen, die Parteiinteressen, die Interessen der Klasspolitik, der Medien, diese kommunizierenden Röhren, das hat man ins Zentrum gestellt. Oder die Interessen dieser internationalistischen Gremien, wie die Europäische Union, andere, WHO, etwa während der Corona-Pandemie. Und jetzt merken immer mehr Leute, dass diese Abgehobenheit, diese institutionalisierte Abgehobenheit der Politik, die hat dazu geführt, dass eben die Resultate schlecht sind. Und diese Resultate sind offensichtlich schlecht. Ich meine, was haben die Regierungen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, hinterlassen? Eine völlig unkontrollierte Zuwanderung, explodierende Kriminalität mit gräulichen auch eben dieser Messergewalt in den deutschen Städten, Verwahrlosung des öffentlichen Raums, Zerfall der Infrastruktur, die Bundeswehr, die Verteidigungsfähigkeit wurde zugrunde gewirtschaftet. Der Wirtschaftsmotor stottert, also hier die Gefahr der Deindustrialisierung, die Lebenskosten schießen in die Höhe, die Energiekosten sind unbezahlbar, Wohnungsnot und so weiter und so weiter. Und da wundert sich jetzt noch irgendjemand, dass die Leute sagen, du Freunde, wir haben jetzt mal ein paar Jahrzehnte ausprobiert, was ihr da immer bastelt, da diese sogenannte Kartellpartei, die möchten mal eine Alternative. Aber ist ja klar, die Mächtigen, die sich vorher im Schlafwagen abgewechselt haben an der Macht, die haben es natürlich nicht gern, wenn plötzlich die Konkurrenz aufs Tapet tritt. Und deshalb wird die natürlich nach Kräften verteufelt. Aber auch da bin ich letztlich zuversichtlich bei allem Grauen, das einen da befällt und beschleicht, wenn man sieht, mit was für einer Unerbittlichkeit jetzt da die Regierenden auf die Opposition losgehen. Das ist also sehr, sehr happig, ein unglaublich harter, rauer Umgangston. Also beängstigend und beklemmend geradezu. Aber trotzdem, ich bleibe da zuversichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so etwas durchsetzen kann. Und vielleicht ist ein kleiner Fingerzeig in die Richtung auch eine Nachricht, die wir heute auf Weltwoche Online haben. Ralf Schuler, der Kollege von News, hat das recherchiert. Er hat herausgefunden, dass offensichtlich jetzt auch der CDU-Kanzler Merz ein Machtwort gesprochen hat, vielleicht einen Maulkorb verhängt hat. Er hat gesagt, jetzt hört einmal auf, immer über diese AfD zu reden, über die Konkurrenz. Wir machen sie damit ja nur stark. Und in der Frankfurter Allgemeinen, das ist ja gewissermaßen das Leib und Leben, Leib- und Magenblatt der CDU, sozusagen das inoffizielle Parteiorgan. Auch da liest man jetzt doch gelegentliche Zweifel an der Brandmauer. Sie haben jetzt nämlich gemerkt, dass diese Brandmauer gegen rechts vor allem den Linken hilft. Solange das bürgerliche Lager geteilt ist, ja, dann schwingen eben die Linken und die Grünen oben auf. Und das passt ja dann diesen Medien und diesem bürgerlichen Mainstream auch nicht. Aber eben, man tut sich halt schwer mit dieser AfD und man muss das jetzt erst irgendwo eingemeinden. Aber stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie jetzt ein Konservativer, ein liberal-konservativer Deutscher sind, was Merz bewirken könnte, wenn er diese Brandmauer endlich wegräumte. Ich meine, die hätten ja eine unglaubliche Mehrheit zusammen mit der AfD. Und die AfD, das wird auch immer ausgeblendet, das ist ja eine Abspaltung der CDU. Und das sind ja auch Hunderttausende von ehemaligen CDU-Wählern. Die sind jetzt bei der AfD. Hunderttausende von ehemaligen SPD-Wählern oder FDP-Wählern. Ja, sind das alles sozusagen heimliche fünfte Kolonnen des Rechtsextremismus in Deutschland gewesen? Ich meine, das glaubt ja kein Mensch. Da musst du ja fast schon Politiker sein, um so eine wirre Verschwörungstheorie sozusagen, ja, die heimlichen, die stillen Kolonnen der Rechten in allen Parteien, die sich jetzt da wie auf Kommando unter einem neuen Banner versammeln, das ist ja geradezu, hat etwas Zwangsvorstellungsmäßiges, das hat etwas Fata Morgana, das hat etwas, war wirklich von Zwangsvorstellungen, das hat etwas Neurotisches, diese Vorstellung. Und ich sage das hier etwas überspitzt, weil ich damit natürlich nicht die Deutschen beleidigen möchte. Das ist sozusagen gemeint als Aufruf zur Entspannung. Ich meine, versöhnt euch doch bis zu einem gewissen Grad mal mit euch selber und nehmt zur Kenntnis, dass es eben in der Demokratie immer eine Alternative braucht. Und wenn man dann sagt, eine Partei sei eine Gefahr für die Demokratie, ja, dann muss man das also besser belegen als dieses Parteigutachten des Verfassungsschutzes. Und natürlich ist das ein Parteigutachten, wenn der Verfassungsschutz dermaßen der Regierung unterstellt ist. Wie war das damals mit Hans-Georg Maaßen? Als er die Kanzlerin kritisiert, als er der Kanzlerin widersprochen hat, dann hat man ihn zwangspensioniert und einen gefügigen Beamten an die Stelle gesetzt. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren. Friedrich Merz also möchte nicht mehr, dass man über die AfD redet. Man soll natürlich über ihn reden und über die glorreiche CDU. Ob das reicht, um die AfD zurückzudrängen, zu halbieren, wie er mal sagte, das wage ich zu bezweifeln. Da braucht es eine überzeugende Politik und eben eine Politik, die vor allem das macht, was Merz ja ursprünglich versprochen hat. Da sind ja viele Anliegen auch der AfD dabei. Aber wenn es die AfD sagt, dann ist es natürlich rechtsextrem. Wenn es die anderen sagt, dann ist es großartig. Das sind die etwas absonderlichen Realitäten in Deutschland. Ja, dann heute Morgen auch große Berichterstattung, so begründet der Verfassungsschutz seine AfD-Einstufung, das ist in der FAZ zu lesen. Lesen Sie diesen Artikel, also für mich sind dort nur Meinungsäußerungen, die man als anstößig empfindet, aber nichts, das auch nur im Entferntesten irgendwo ein strafbares Verhalten, eine Art Angriff oder umstürzlerisches Gebaren gegenüber der Demokratie belegen würde. Das ist jetzt wirklich der Gesinnungsstaat, wie er sich da ja hässlich erhebt. Die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig allerdings, die sagt in einem Interview, man müsse sich das ernsthaft überlegen, so ein Verbotsverfahren. Und sollte es wirklich so weit kommen, wäre das also schon ein schlimmes Zeichen, ein sehr beunruhigendes Signal da aus einem wichtigen Land der Europäischen Union. Also dann wird natürlich alles bestätigt, was auch der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance gesagt hat, dass eben in Europa die Demokratie gefährdet wird, nicht durch diese Oppositionellen, sondern durch die, die behaupten, die Demokratie zu verteidigen. Primitiv, kleinkariert und auch also wirklich beschämend ist jetzt auch das Verhalten, also entschuldigen Sie diese Unverblümtheit, ist jetzt natürlich auch das Verhalten da bei den Besetzungen da der Ausschusspräsidien, der Kommissionspräsidien im Parlament. Da haben ja die Parteien gemäß Proporz Anspruch, auch bestimmte Positionen, Präsidentenpositionen ja eben zu stellen. Und da hat man natürlich die AfD jetzt wieder völlig ausgebremst. Einfach Missachtung der demokratischen Spielregeln von denen, die behaupten, die Demokratie da hochzuhalten. Das sind natürlich auch Verzweiflungstaten, muss man auch sehen. Das ist kein Zeichen von Stärke. Wer eine Mauer baut, das haben Sie schon in der DDR gesehen, der kommt also nicht aus einer Position der Überlegenheit, ganz im Gegenteil, der pfeift aus dem letzten Loch. Und offensichtlich wollten Sie oder wollen Sie der AfD auch ein viel zu kleines Fraktionsräumchen geben. Ich meine, das ist doch einfach unwürdig. Hat man das nötig da? In der Bundesrepublik steht es denn so schlimm schon um die Bundesrepublik? Müssen wir uns Sorgen machen, meine Damen und Herren? Der US-Senat steht, wie wir lesen, angeblich hinter einem Sanktionspaket gegen Russland. Daraus spricht natürlich zum einen auch bei den Republikanern, bei den Demokraten eine solide antirussische Einstellung. Donald Trump ist ja da eine eigentlich löbliche Ausnahme, dass er da nicht in diesem kalten Kriegsmodus unterwegs ist, die Diplomatie nach vorne gebracht hat, einen Reset, wenn man so will, der weltpolitischen Diplomatie. Auch deshalb, weil sich die Amerikaner diese Kriege gar nicht leisten können, müssen wir auch hinzufügen. Aber eben die Amerikaner, die Mainstream-Politiker sind natürlich gegen Russland und sie sind jetzt konfrontiert mit der Tatsache, dass die frühere Regierung Biden einen Unsinn gemacht hat. Man hat auf eine Niederlage Russlands gewettet. Die Russen gewinnen jetzt aber. Und wie stoppst du einen siegreichen Kriegsteilnehmer? Ich meine, die Russen misstrauen zu Recht den Westlern. Sie sind über den Tisch gezogen worden damals, die Russen, bei den Minsker Abkommen. Jetzt sagen sie, Entschuldigung, wir wollen unsere Sicherheitsinteressen alleine definieren. Darum akzeptieren wir auch keinen Waffenstillstand. Und wie kann man jetzt also die Russen hier zum Einlenken bringen mit Sanktionen? Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die Russen haben ein genuines Interesse, aber das ist jetzt auch eine optimistische Deutung, es sich mit den Amerikanern nicht vollends zu verderben. Putin wird irgendwann auf einen Kompromiss abzirkeln, weil wenn er die Amerikaner zu sehr gegen sich aufbringt, und vor allem auch diesen Präsidenten, der ja mit Zuckerbrot und Peitsche operiert, ja, dann verdammt er sich dazu, Juniorpartner zu sein der Chinesen. Und das möchten die Russen auch nicht. Interessant, dieses Buch, das nun darlegt, dass in den USA die Medien und die Politik richtig verfilzt unter einer Decke gesteckt haben, um zu vertuschen, dass Joe Biden, der frühere Präsident, nicht mehr amtsfähig war. Also diese kognitiven Probleme, das hat ja jeder sehen können, der sehen wollte. Das wurde einfach unter den Teppich gekehrt, das durfte man nicht sagen. Und jeder, der das sagte, wurde natürlich auch zusammengestaucht. Und jetzt ist's an der Öffentlichkeit ein Buch, das sagt, also hier ist systematisch manipuliert worden, systematisch hat man die Leute belogen, hat man sie in die Irre geführt bezüglich des nicht mehr ausreichenden Gesundheitszustands von Joe Biden. Man hatte da also einen Präsidenten, der nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer hat denn eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika regiert? Was heißt das? Auch für die Demokratische Partei, die hier natürlich mit völlig abgesägten Hosen dasteht. Ich meine, müssen Sie sich mal dieses Glaubwürdigkeitsthema vorstellen. Will man diesen Politikern noch jemals etwas glauben? Da sehen Sie natürlich auch den Grad der innenpolitischen Zerrüttung der Vereinigten Staaten und auch der intellektuellen und politischen Verwahrlosung der Linken, die am Schluss eben diese fragile, mental, geistig schon havarierte Galionsfigur nach vorne trug, um im Glauben so den anderen Kandidaten besiegen zu können, dem man ja immer vorgeworfen hat, er würde die Demokratie nicht ernst nehmen. Dabei haben sie eines der größten Betrugsprojekte, könnte man sagen, der jüngeren Gegenwart vollzogen und mittendrin die Medien, die das alles vertuscht und gar noch bengalisch beleuchtet haben. Also das ist schon ein ganz happiger Skandal. Aber sehen konnte das ja jeder, der es sehen wollte. Die Welt will eben manchmal offenbar auch betrogen werden. Horst Seehofer, Merkels Migrationspolitik war ein großer Fehler. Der frühere CSU-Ministerpräsident teilt dann noch einmal gegen seine Rivalin aus. Da sind noch viele alte, offene Rechnungen. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn man jetzt noch mal in die Vergangenheit hineingeht. Ich glaube, es bräuchte auf der Mainstream-bürgerlichen Seite in Deutschland, CSU, CDU, eher Leute, die einmal offen diesen Fanatismus jetzt da, diese komplette Verstiegenheit dieser Brandmauer und diese Zusammenarbeitsverweigerung hier etwas kritisch in den Blick nehmen wollen. Weil die Frau Merkel, die werden sie jetzt rückblickend nicht doch einmal absetzen können. Die ist nicht mehr im Amt. Da bringt es nicht mehr so viel, ihr da sozusagen noch nachzutreten. Ja, bemerkenswerter wäre es oder wichtiger wäre es, in die Zukunft zu schauen und die Politik der aktuellen CDU-Führung hier etwas kritisch darzulegen. Das wäre doch die Aufgabe dieser Politiker, nicht irgendwelche Gefechte auszutragen, die gar nicht mehr ausgetragen werden müssen. Und noch eine positive Nachricht aus den Vereinigten Staaten von Amerika, da kann man sich nämlich inspirieren daran. Donald Trump ist dabei, die Steuern zu senken. Das ist ganz wichtig. Entziehe dem Staat das Geld, um ihn zu zwingen, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. Das ist ganz wichtig, auch bei uns. Das Staatswachstum ist grotesk, das Bürokratiewachstum ist enorm und es bräuchte hier die Bürgerlichen, wo waren sie eigentlich in den letzten Jahren? Es bräuchte hier die Bürgerlichen, die die Kraft hätten, diesem Staat das Geld zu entziehen, um ihn zu verschlanken und so die Freiheit und die Eigenverantwortung der Gesellschaft, der Wirtschaft wieder zu entfesseln. Wie so eine riesige Bleiplatte liegt da dieser Staat auf der Gesellschaft in den USA, natürlich auch in Deutschland, in der Europäischen Union. Zum Glück sind wir Schweizer da draußen. Auch wir haben diese Probleme, aber etwas weniger, weil bei uns die Demokratie, die direkte Demokratie, einen Sperrriegel darstellt gegen die Anmaßungen der Politik, der Parteien und des Staates. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Und jetzt genießen Sie das Wochenende, genießen Sie die Weltwoche, genießen Sie unseren Kanal und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Spätestens am Montag bin ich wieder hier, beziehungsweise morgen Samstag werde ich Ihnen die neue E-Paper-Ausgabe vorstellen. Wir haben noch Interviews auf Lager, die Meilensteine der Schweizer Geschichte und die vielen, vielen Themen, die wir laufend für Sie aufbereiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und melde mich mit Garantie zurück.